Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Mein Name ist trotzdem seit etwas über 200 Folgen und ich bin zurück, Marcel, immer noch Philipp.
Und ich bin Aktienbuddy Marcel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Du sagst es, über 200 Folgen, 205. Folge heute an der Zahl. Und heute geht es um 6 Aktien für die Jahresendrallye. Da bin ich äußerst gespannt, welche 3 du mitgebracht hast. Ich habe mich auch auf 3 vorbereitet. Und gibt es ein paar.
Hast du schon gelesen? Wir nehmen auf Donnerstagabend, 14. September, 18.47 Uhr, das ARM-IPO. Hast du schon gelesen, wie die Aktie gestartet ist?
Ein voller Erfolg, ja.
Nicht 10% im Plus?
17
schon.
Im Moment sind es 17%, ja.
Wir sind uns aber beide einig, wir werden aktuell keine Position aufbauen auf dieser Bewertung, richtig?
Genau, also man kann jetzt schon mal vorwegnehmen, 60 Milliarden US-Dollar Bewertung
Wahnsinn.
Für das Unternehmen. Klar, es ist unverzichtbar, aber ist da auch jede Bewertung gerechtfertigt? Das ist die Frage. Muss jeder für sich selbst entscheiden? Ich würde sagen, nein. Deswegen bleiben wir da erstmal noch fern.
Ich habe einen Riesengrund mitgebracht, warum die Leute bis zum Ende, bis zu unserer Investmentidee dranbleiben müssen, Marcel.
Okay.
Und das ist, ich halte es jetzt mal hoch, du kannst mal kommentieren, was ich jetzt mache, für alle, die nicht auf YouTube zuschauen.
Ja, also du gehst in einen Beutel, ich glaube, da ist was kühl gehalten.
Genau.
Ja.
Ich bin die Woche durch den Kaufland gelaufen und da habe ich dieses Produkt gesehen. Darf ich Kaufland überhaupt sagen?
Klar. Naja,
ich bin durch einen großen Supermarkt gelaufen.
Wir wissen nicht welchen.
Ja, genau. Und durch ein Land, wo man was kaufen kann.
Krass.
Und da habe ich dieses Produkt gesehen.
Ja.
Und habe gesehen, es wurde mit KI erstellt. Ist ganz groß. Ich bin gespannt, ob du errätst, welche Firma es ist. Und ich bin gespannt, ob du sagst, in dieses Produkt würde ich investieren, weil dann kannst du auch gleich in die Aktie investieren.
Okay.
Ich bin total gespannt.
Auch, ja.
Ich habe es auch noch nicht probiert. Wir werden es live testen und angeblich ist es eine limitierte Edition. Deswegen habe ich als alter Fuchs mir 3 Dosen gekauft. Eine für dich, eine für mich und eine für meine Ahnen.
Ja.
Also, bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende zur Investmentidee werden wir lüften, ob es Marcel schmeckt. Du musst dann aber auch wirklich die Augen zulassen.
Okay.
So, was hast du uns denn noch so alles für Sachen mitgebracht, außer deine 3 Ideen für die Jahresendrallye?
Genau, also natürlich wird heute noch was zur Inflation an Worten fallen. Wir werden auch eine Übernahme, die möglicherweise stattfinden wird, besprechen. Es gibt außerdem noch spannende IPOs, darauf werden wir eingehen. Und ja, Neues über Tesla, aber auch 3M ist wieder mit am Start in diesem Podcast und deswegen ja, wieder eine volle Bandbreite an verschiedensten Unternehmen. Was hast du uns mitgebracht?
Wir sprechen über den Hamburger Hafen. Hier bahnt sich eine Übernahmeschlacht an. Dann sprechen wir natürlich über den Hype von Birkenstock, den der Film von Barbie ausgelöst hat. Ja, Birkenstock will an die Börse und hat den Börsenantrag eingereicht in den USA. Und wir sprechen über ThyssenKrupp Marine Systems. Hier denkt nämlich der Staat, er könnte vielleicht der bessere Investor sein. Ich bin gespannt. Dann großes Lob heute gibt es für etwas, was wir auch öfter schon scharf kritisiert haben.
Stimmt.
Und ein Evergreen als Flop. Und dann gibt es 3 Ideen für die Jahresendrallye. Ich bin gespannt. Und dann natürlich gibt es die Live-Investment-Idee. Und wir werden sehen, ob Marcel hier investieren würde. Ich glaube, dass Unternehmen kennt jeder auf der Welt. Mehr sage ich jetzt aber dazu nicht.
Okay.
Und deswegen wollen wir starten?
Genau, vielleicht noch erwähnt. Ja. Unsere heutigen Werbepartner sind auf der einen Seite Evergreen und natürlich auch Now. Und da gibt es heute sogar ein kleines spannendes Interview, weil es neue Produkte gibt, eine neue Möglichkeit, noch weiter zu investieren. Darauf kommen wir aber auch später mit dem lieben Robin, dem Gründer von Now. Das wird auch nochmal spannend.
Und bei Evergreen werden wir dann natürlich auch nochmal schauen, wie läuft jetzt unser nachhaltiger Anleihenfonds mit dunkelgrünen Anleihen. Marcel, bitte,
Inflation.
Thema 1, worüber sprechen wir als erstes?
Kurz gesagt, Inflation ist auch nicht allzu viel abzuholen, aber es ist eine Nachricht, die den Markt durchaus auch ein bisschen bewegt hat heute. 3,7% steigt der Verbraucherindex im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist doch ein bisschen mehr als erwartet, denn man hatte erwartet 3,6. Klingt jetzt nicht viel mehr, ist auch jetzt nicht allzu üppig und auch nicht schlimm. Steigende Immobilienpreise und Benzinpreise sind dafür verantwortlich, weil die eben tatsächlich doch recht viel ausmachen. Allein der Energieindex stieg um 5,6%, was eben damit auch die Hauptverantwortung darin liegt, dass die Inflation etwas höher ist. Die Kernrate auch hier ein bisschen Also die Kernrate bedeutet die Kerninflationsrate ohne volatile Güter. Da ist sowas wie Energie und Co. rausgerechnet. Und die stieg um 0,3 statt 0,2% auf 4,3. Also auch das eigentlich halb so wild. Das sind dann Marginale. Manchmal können es ja auch Rundungsthemen sind, sein. Ne? Also da kannst du auch schnell mal von der 0,3 auf die 0,2 switchen. Insofern alles halb so wild. Der Markt hat das sehr gut verdaut. Und ob wirklich Zinserhöhungen jetzt aufgrund einer etwas höheren Inflation die Folge sind, glaube ich nicht. Nach wie vor geht man davon aus, die FED die Zinsen nicht weiter erhöht.
Hast du mitbekommen, dass die EZB heute bekannt gegeben hat, wir machen weiter mit der Zinstreppe auf 4,5%. Sportlich. Also ich weiß nicht, ob das für die Situation, in der wir sind in Europa, der richtige Weg ist.
Ja, die Inflation hier ist höher, deswegen denkt man wahrscheinlich, dass man noch mehr die Züge anziehen muss. Die andere Frage ist natürlich immer, es wirkt eben nicht sofort. Und das, was die FED befürchtet hat, dass es, wenn es zu stark bremst, auch, ich sag mal, wirtschaftliche Rezessionsthemen gibt, ist dann die Frage. Und wir sind ja in einer Rezession. Man muss sich aber überlegen, 0,4% schrumpfen. Und das heißt ja nicht nur 0,4, das klingt immer so wenig, aber im Vergleich zu anderen Ländern, die ja Marktanteile da gewinnen, weil sie ja über 8, 9, 10% wachsen, beziehungsweise auch andere, die einfach nur 3, 4 wachsen, die nehmen ja in Relation natürlich viel, viel mehr Marktanteile an, was wir eben völlig verlieren.
Aber wie ist es denn bei dir? Also ich merke es tatsächlich in meinem Konsumverhalten, ich weiß nicht warum, also, aber ich achte schon drauf. Es ist jetzt so, dass ich jetzt schon sage, muss das jetzt gekauft werden oder nicht? Tatsächlich bin ich jetzt bei großen Investitionen am Überlegen, ich kann es ja mal sagen, wir wollen eine Terrassenüberdachung haben. Und aktuell wird ja doch noch viel gebaut. Die letzten Sachen, wo einfach auch vor den Zinserhöhungen unterschrieben wurden, werden jetzt gebaut mit dem Handwerk. Ich persönlich warte jetzt, weil ich davon ausgehe, dass nächstes Jahr vielleicht auch wieder tendenziell die Preise schon fallen könnten. Aber das ist ja genau das, was das große Problem auch bei einer Inflation einfach ist, dann, dass die Menschen die Kaufkraft zurückhalten, obwohl sie es könnten, weil sie einfach auch sagen, vielleicht warte ich erstmal ab. Wie ist es denn bei dir, wenn du Sachen kaufst? Also, oder ist es jetzt einfach, ich kaufe, wenn ich was brauche, dann kaufe ich es? Oder bist du schon immer der sehr bewusste Käufer gewesen?
Ja, also generell bin ich ja schon bewusst. Also ich bin wirklich der Letzte, der unnötig Geld ausgibt. Und tatsächlich ist es so, dass man jetzt auch einfach ein bisschen mehr überlegt, kaufe ich es jetzt wirklich oder nicht. Manche Sachen hat man ja manchmal, ich sag mal, auch dann einfach aus Impuls dann auch mal gekauft. Aber darauf achte ich schon. Und du sagst es richtig, also klar, wenn die Nachfrage sinkt, weil eben viele ihr Geld zurückhalten, dann ist auch, dann merkt man das natürlich als Spuren in der Wirtschaft. Und dann wird das auch, ich sag mal, ganz grob gesehen, also natürlich muss man auch differenzieren, in den jeweiligen Branchen und Co. werden dann auch Preise natürlich entgegenkommen, auch wenn das nicht so schnell passiert, aber gerade bei den Dingen, die viel verfügbar sind, wird dies passieren.
Also super spannend, wie das ganze Thema auch weitergeht. Ich habe es die Woche eigentlich nur so am Rande mitbekommen, aber es ist doch wieder ein großer Schritt, der in Deutschland passiert. Kennst du den Hamburger Hafenbetreiber HHLA?
Ja, schon gehört, ja.
Und MSC? Eine der größten Reedereien der Welt will dort einsteigen und man möchte insgesamt 49,9% sämtlicher Anteile übernehmen und würde den Unternehmenswert inklusive Schulden auf 2,6 Milliarden Euro betiteln. Die Hansestadt Hamburg würde mit 50,1% weiterhin der größte Aktionär werden und auch da die Kontrolle über die Hafengesellschaft behalten. MSC verpflichtet sich ab 2025 500.000 Standardcontainer über die HHLA zu verschiffen. Bis 2030 soll sich das Volumen auf 1 Million Container verdoppeln. Zugleich hat MSC sich verpflichtet, in Hamburg seine Deutschlandzentrale aufzubauen, von wo aus der Konzern zukünftig dann auch das deutsche Fracht-, Logistik- und Kreuzfahrtgeschäft, kennt man unter MSC Cruises, steuern wird und will damit 300 Arbeitsplätze schaffen. Jetzt klingt das ja alles schön und gut, aber es gibt ja in Hamburg einen sehr, sehr bekannten Menschen, der relativ viel Geld hat, sehr, sehr viel Geld hat, aber er hatte schon für unsere Verhältnisse sehr viel Geld und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich spreche von Klaus-Michael Kühne und er ist der Großaktionär der Containerreederei Hapag-Lloyd und weißt du, wie seine Reaktion war? Ich kann Hapag-Lloyd nur dringend raten, selbst und sofort ein Übernahmeangebot für 49,9% der HHLA-Aktien abzugeben, sagte der 86-jährige Milliardär dem Handelsblatt am Mittwochabend nach der Veröffentlichung des Angebots. Und weißt du, was er noch sagt? Er hat ja noch eine Holding, und dann haut er nochmal einen hinterher und sagt, wenn Hapag-Lloyd es nicht macht, erwägt meine Kühne-Holding, es kurzfristig zu tun. Hapag-Lloyd ließ eine Anfrage zunächst völlig unkommentiert. Der gebürtige Hamburger, der aktuell natürlich in der Schweiz auch residiert, warum auch immer, wahrscheinlich wegen den schönen Bergen, nicht wegen den Steuern, kritisiert die Vereinbarung zwischen der Hansestadt Hamburg und der weltgrößten Containerreederei scharf. Warum? Er sagt ganz klar, diese Lösung ist ein Affront, vor allem gegen Hapag-Lloyd als größter Nutzer und damit größter Reedereikunde des Hamburger Hafens. Und wenn du jetzt auf einmal deinem ja, Rivalen jetzt auf einmal noch dafür bezahlst, für dich zu arbeiten, das schmeckt ihm gar nicht. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und vielleicht werden wir heute auch nochmal über HHLA im späteren Verlauf des Podcasts sprechen. Ich persönlich glaube, also wichtig ist natürlich, dass wir diesen Containerstandort, Hafenstandort halten in Deutschland, ja. Natürlich konkurriert man auch mit großen Häfen wie Rotterdam etc. Aber ich weiß nicht, ob, es ist schon sehr wettbewerbsverzerrend, was da MSC fordert. Aber MSC kann man natürlich nur gratulieren, wenn Hamburg das macht.
Absolut, ja, cleverer Move. Tutto bene. Genau, also kann man ihnen, glaube ich, nicht vorwerfen. Und ich kann auch gut die Empörtheit von dem Herrn Kühne da nachvollziehen, klar. Weil ich glaube, er sieht ganz genau, was da für Risiken auch für Hapag-Lloyd stecken und das will er natürlich vermeiden und wenn es sein muss, eben mit seiner Kühne. Warum auch nicht? Kohle ist übrigens da, wenn man Hapag-Lloyd mal anschaut, was sie verdient haben, auch was ja an Kohle da ist, ist glaube ich nicht das Problem, das Thema zu übernehmen. Die Frage ist nur, wer macht's?
Ich möchte ganz kurz in die Glaskugel gucken. Folge, ich kann immer nur zurückgucken in unserer Glaskugel, Folge 197, da weißt du, worüber wir da gesprochen haben.
Sag's uns.
Über Aktienanleihen. Und darüber werden wir natürlich später auch nochmal kurz sprechen, aber du hast eine Spekulation abgegeben. Mhm. Ich zitiere dich, ja. Covestro wird ein Angebot von 60 Euro je Aktie erhalten und dann werden sie schwach. Was hat das jetzt mit deinem Thema zu tun?
Ja, genau. Also Covestro ist weiterhin im Fokus der Anleger. Auch diese Woche gab es da viel Bewegung und der Grund ist nach wie vor der gleiche. Denn getrieben durch diese Übernahmefantasien gibt es hier auch weiterhin Aufwärtstendenzen. Und der arabische Ölkonzern ADNOC hat ja die Absicht, darüber hatten wir berichtet, Covestro zu übernehmen. Und nun mittlerweile sind Hedgefonds bei Covestro eingestiegen und zwar mehrere. Mm. Weil sie nämlich genauso sehen, ADNOC, soll jetzt wohl, das ist nicht offiziell, aber soll wohl 60 Euro je Aktie schon geboten haben. Und jetzt möchte man natürlich den Preis weiter steigen sehen. Die Aktie ist ja aktuell bei 53 etwa, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das heißt, dass hier auch noch ein bisschen was möglich ist. Und das sehen eben hier auch die Hedgefonds, die natürlich genau sowas gerne sehen. So irgendwo so Möglichkeiten der Übernahmen, wo man dann doch mal schnell mal ein paar Prozente mitnehmen kann. In dem Fall ja auch schon ordentlich Prozente. Und ich würde sagen, Vorsicht, also jeder, der bei Covestro drin ist, sollte vielleicht so langsam eine Exit-Strategie bereithalten. Ich halte es auch durchaus für möglich, auf die 63, dass das auch noch erhöht wird, das Angebot. Und wahrscheinlich jetzt auch aufgrund dessen, dass so viele eingestiegen sind, wird dieser Preis natürlich auch weiter höher gehen. Die einen sagen, 63 Euro ist möglich, die anderen sagen sogar 70. All das ist schwierig, denn wenn man drin ist, muss man ein was noch unbedingt sagen. Die Wahrscheinlichkeit kann auch passieren oder ist auch groß, dass wenn ADNOC sagt, nicht, das ist uns zu viel, wir lassen das, fällt diese Aktie wie eine heiße Kartoffel nach unten. Da muss man sich ein bisschen absichern.
Und was man auch ganz klar sagen muss, klar, wir sind alle Aktionäre, wir sind alle Eigentümer, aber wir leben nicht im Sozialismus und wir sind nicht alle gleich. Und es kann passieren, dass es für den Pöbel-Aktionär, sage ich jetzt mal, das Übernahmeangebot von 60 Euro je Aktie gibt, aber ein Hedgefonds einfach direkt mit ADNOC spricht und ADNOC für ein 3%iges Aktienpaket einen höheren Preis bezahlt, weil sie das also solltet ihr jetzt nicht in der Größe eines Hedgefonds sein, würde ich empfehlen.
Annahme.
Nein, empfehlen darf ich ja nichts. Nee. Hätte ich Covestro-Aktien und ich hätte nicht so viele wie ein Hedgefonds, wie der kleinste Hedgefonds, der drin ist. Ja, also wenn der kleinste 0,2% sämtliche Aktien hat und ich hätte nur 0,19, na gut, dann vielleicht noch, aber ich hätte unter 0,1% sämtlicher Covestro-Aktien, würde ich tatsächlich, ciao mit V, schön mit Ö, in Hamburg sagt man Tschüss und jetzt einfach sagen, es war eine schöne Zeit, wenn wir diesen Übernahmepreis erreichen sollten.
Genau.
Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich würde hier wirklich absichern und aufpassen, denn wie gesagt, wenn ADNOC, und es ist nicht selbstverständlich, dass sie jeden Preis zahlen, ne? Also auch wenn sie es vielleicht könnten, aber sie würden es nicht machen. Also es ist sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist mir hoch, dass das passiert. Und wenn es dann tatsächlich runtergeht, dann ist hier die 40, 37 Euro auch durchaus denkbar, weil da war der Kurs vor der Übernahmeschlacht. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, wird aber jedem raten, hier so langsam, naja, und selbst wenn es nicht die 60 oder 63 sind, sondern vielleicht 55, 56, irgendwo dazwischen, seid damit glücklich, wenn ihr eh unten eingestiegen seid, wenn ihr jetzt im Minus, weil ihr vielleicht bei 77 mal eingekauft habt vor einigen Jahren, dann ist das auch noch eine gute Möglichkeit zu gehen. Und ich glaube, da muss man halt dann die Verluste mal hinnehmen.
Glaubst du, unsere Regierung wird diese Übernahme verhindern?
Das kommt drauf an jetzt. Also also am Anfang war mein erster Impuls, als wir das erste Mal schon darüber berichtet haben, dass ich nicht glaube, dass das einfach mal so spurlos an der Politik vorbeigeht. Andererseits, bisher hat man derzeit nichts gehört. Insofern lassen wir uns einfach überraschen.
Ich bin total gespannt.
Vielleicht mal ein Landsthema irgendwann in einer Folge, werden wir schon sehen, dass da die deutsche Wirtschaft ausverkauft wird,
regelrecht. Womit ich dich jetzt überraschen möchte, ist ein Zwischenstand bei unserem heutigen Werbepartner Evergreen schon lange an unserer Seite und wir loggen uns ein und wir haben ja dort uns entschieden, also es gibt ja diese verschiedenen Pockets, du nutzt das ja auch privat, hol uns da doch gerne mal ab, was bedeutet das für dich, Marcel?
Ja, also meine Pockets zum Beispiel, die habe ich mir einfach angelegt, konnte mir da auch die Risikoabsicherung machen. Also wenn ich sagen, das ist etwas, was ich sehr viel Sicherheit brauche, wenig Schwankungen, habe ich zum Beispiel Risikogruppe 1 oder wenn ich sage, nee, kann schon Vollgas gehen, dann auch Richtung Risiko 10, natürlich zwischendrin alles abgestuft. Und bei den Pockets ist es halt so, dass ich mir sage, ich war hier von Urlaub zum einen oder habe hier tatsächlich Steuerrücklagen, die ich eben nicht einfach nur, auch tot irgendwo liegen lassen haben möchte, sondern kann hier einen ordentlichen Zins mitnehmen, eine Rendite mitnehmen, die eben doch, relativ verhalten ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen Gewinn bringen, sodass man vielleicht weniger aus seinen Eigenmitteln seine Steuernachzahlung tätigen muss, was bei mir halt als Selbstständiger doch eher der Fall ist.
Was auch richtig cool ist, ist ja tatsächlich, mehr Sicherheit heißt ja ein höheres Anleihenportfolio und wir wissen selber aktuell, die Anleihen laufen aktuell sehr, sehr gut. Und wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir monatlich jetzt unseren Evergreen Sustainable World Bond Anleihenfonds, einen aktiv gemanagten Anleihenfonds, besparen mit 100 Euro. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich mal sagen, weil viele werden jetzt auch sagen, warum investieren die in einen Fonds? Die kriegen Geld dafür. Die sagen doch immer nur, man soll passiv anlegen, wenn überhaupt, und sonst aktiv alles managen, aber nie die hohen Gebühren bei einem aktiven Fonds bezahlen. Richtig. Das sollte man aber in seinem Zirkel der Kompetenz machen. Und ich glaube, wenn ihr euch das Interview mit dem lieben Even nochmal anhört, welches ich geführt habe, du oder ich, und das glaube ich, können wir ganz transparenterweise sagen, haben keine Ahnung, wie Anleihen funktionieren. Es ist relativ schwierig, überhaupt bei der Erstausgabe die zu kaufen, die zu halten, die zu leihen. Aber dass es natürlich Sinn macht, im Rahmen der Portfolio-Diversifikation zu sagen, breit gestreut, nicht bereut, dass man den Anleihenmarkt, der ja auch viel größer ist als der Aktienmarkt, den nicht außen vor lässt. Und das vielleicht auch über einen grünen, nachhaltigen Touch, dass man ganz genau weiß, mit diesen Anleihen werden verschiedene Sachen einfach auch investiert, getätigt, ermöglicht. Da macht es für uns beide einfach persönlich Sinn zu sagen, wir haben eine feste Verzinsung, die ja Anleihen haben, die nehmen wir gerne mit. Dazu wollen wir das aber natürlich auch nachhaltig, weil ich glaube nicht, dass wir beide jetzt Kredite geben wollen würden für für Ölvorkommen im Erzgebirge.
Schönes Beispiel.
Ein schönes Beispiel, ja. Aber, und ich glaube, da geben wir lieber dieses 1% Gebühr ab, aber wissen einfach langfristig natürlich, gehen auch Anleihen steigen. Und da fühlen wir uns einfach bei Evergreen in guten Händen.
Ja.
Das Schöne ist, mit dem Code VALUE10E gibt es auch hier nochmal Startguthaben. Aktuell haben wir eingezahlt 300 Euro. Wir haben einen Gesamtwert von 298,32 und das gefällt mir bei Evergreen auch gut an unserer Partnerschaft. Sie lassen uns hier einfach machen, wie wir wollen und sagen, berichtet auch darüber, wenn es mal runtergeht, wenn es mal hochgeht. Wir kriegen ja auch oft Anfragen, könnt ihr mal darüber berichten, wie toll es ist. Aber die negativen Seiten, die sollen wir dann außen vor lassen. Aber das machen wir nicht. Und wir sind ja langfristig dabei und es gibt ja auch verschiedene Fonds. Also schaut euch das Ganze mal an. Wir haben uns dafür entschieden. Das Ertragsziel ist also empfohlene Anlagedauer 4 Jahre. Ertragsziel 4%, die Mehrwertschwankung 7%. Also es ist eine schöne Diversifikation und es hat auch das MSCI ESG Rating von AA erhalten. Und die Kosten noch nicht mal 1%. Marcel, die Fondskosten pro Jahr 0,59%.
Ja. So viel zum Thema, lass mal machen hier die Leute, ne?
Ja.
Also es ist so, wir verkaufen es sogar teurer, siehst du?
Ja,
das ist
aber
schon verrückt.
Ja. Ganz ehrlich, ich finde das man sollte das in einem großen Portfolio auch mit abdecken. Und wenn man das machen würde, würde ich da lieber auf einen Profi vertrauen.
Absolut, klar. Ja, klar. Schuster bleibt ja in den Leisten. Wenn man sich halt mehr mit Aktien beschäftigt, dann ist das Thema vielleicht so sinniger gelöst.
Apropos Leisten, oh, Marcel, ja. Kannst du dir Korkschuhe leisten?
Nein.
Magst du Korkschuhe? Kennst du Menschen mit Korkschuhen?
Ja.
Ich auch. Sogar relativ viele.
Ja, manche laufen sehr nah aneinander
und vorbei. Ja, genau. Ich rede von Birkenstock und Birkenstock beantragt einen Börsengang in den USA. Was wieder völlig krass ist, das zeigt wieder, wie unattraktiv, könnte man eigentlich wieder zum Flop der Woche machen, das zeigt wieder, wie unattraktiv der Standort Deutschland ist. Warum? Birkenstock ist ein deutsches Unternehmen.
Was, 1700 und irgendwas gegründet, habe ich gelesen. Ne? Wahnsinn.
Und super, es geht in der zweiten Oktoberwoche an die New Yorker Börse. Und ein französischer Luxuskonzern, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. LVMH, der Gründer Benoît Arceaux ist mit dabei. Und sie streben eine Gesamtbewertung von 7,45 Milliarden Euro an, wollen 10-15% ihrer Anteile verkaufen. Und Birkenstock-CEO Oliver Reichert bezeichnet den Börsengang als logischen Schritt nach dem Rückzug der Familie Birkenstock aus der Führung des Unternehmens. Die Gründerfamilie hatte die Mehrheit nämlich im Jahr 2021 zu einer Bewertung von 4,9 Milliarden Dollar an die Private Equity Gesellschaft L. Catterton verkauft. Der Finanzinvestor hält seitdem rund 65% der Anteile. Etwa 20% hält Bernard Arnault, der Gründer des Luxuskonzerns LVMH, über seine Holding Akash. Die restlichen Anteile hält weiterhin die Gründerfamilie. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier einen Surprise gibt, dass die Aktie tatsächlich Ende des Jahres höher stehen wird als die 7,45 Milliarden Euro.
Das ist dann deine Spekulation.
Und genau das ist meine Spekulation. Birkenstock wird Ende 2023 über
dem Ausgabepreis
8 liegen. Milliarden Dollar an Börsenwert haben. Ausrufezeichen.
Ja.
So, okay. Jetzt kann nichts mehr kommen. Ach, wir machen hier weiter mit IPOs.
Genau.
Bitte.
Es kann also noch was kommen und ja, im IPO-Thema kann man sagen, gibt es auch noch weitere, zum Beispiel Instacart. Und Instacart,
was machen die?
Instacart ist ein Unternehmen, welches Lebensmittel liefert, aber auch Abholservice bereitstellt. Das heißt, es ist nicht so wie, ja, ich sag mal, wie man es vielleicht hier so kennt, dass man sagt, ich wäre Gorillas, also ich bestelle das jetzt über Sie oder über Flink zum Beispiel, ne, macht das alles zusammen und dann bringt es mir dann vorbei, sondern ich kann mir das Geschäft aussuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, hier Aldi um die Ecke, da möchte ich einkaufen und Instacart bringt es quasi von dort aus zu mir.
Also sprich, sie sind quasi. Sie haben eigentlich nur die Gorillas ohne die Warehouses.
Genau, richtig. Ne? Und sie sind und sollen an die Börse kommen zwischen 26 und 28 Dollar, soll der IPO-Preis sein. Und sie sind ja dann doch, ich sag mal, ein erfolgreiches Unternehmen, auch aus Indien, welches ja schon weltweit tätig ist. Und hier sollen auch knapp eine halbe Milliarde Dollar eingenommen werden. Der Börsenwert, ähnlich wie gerade eben schon gesagt, 7,8 Milliarden US-Dollar. Also auch nicht gerade klein. Trotzdem, sie waren schon mal deutlich wertvoller. Corona-Gewinner waren sie natürlich auch, weil keiner mehr raus wollte, keiner mehr einkaufen wollte. Also hat man dann natürlich die Dienste genutzt. Und Instacart geht eben, ich habe mal wirklich für sämtliche Stores einkaufen mittlerweile. Das ist schon interessant, wie viele da auch auf diese Leistung, auf diese Dienstleistung setzen von Instacart.
Also ist es jetzt so, dass ich jetzt als Freelancer, als Angestellter von Instacart, da ist dann der Marcel, der sagt, ich brauche neue Birkenstocks, kauf mir Birkenstocks. Ja. Oder hat Instacart schon Verträge mit den Läden?
Also es sind jetzt, geht eher so um auch ein Lebensmittel, es bleibt auch in diesem Lebensmittelbereich im Moment. Also wenn ich sage jetzt, ich will jetzt hier, keine Ahnung, meinen Wocheneinkauf bei XY Supermarktkette machen, dann kann ich das darüber eingeben, dort kaufe ich ein und dann wird quasi die Bestellung an Instacart übergeben. Dort zahle ich noch eine kleine Gebühr, dass Instacart natürlich auch was dran verdient, dass sie jetzt nicht umsonst losfahren, ist auch klar. Und dann habe ich mir den Einkauf etwas erleichtert und musste aber jetzt nicht auf irgendeine schlechte App vielleicht von irgendeinem, der es nicht so gut umsetzen kann, auch draufsetzen. Und habe natürlich alles auch in einem. Ne? Weil ich kann ja sagen, ich habe jetzt heute mal Drogerie, morgen mal Lebensmittel, dann kann man auch hier natürlich switchen. Und der Umsatz, der wuchs um rund 15% auf 716 Millionen US-Dollar. Also auch da geht man Richtung Milliardenumsatz. Ja. Und vor dem IPO wurden ja schon mal die Gewinne so ein bisschen hübsch gemacht. Sehr klar, ne? Bevor man jetzt anfängt, letztes Jahr waren es noch 8 Millionen Gewinn, dieses Jahr sind es schon 114 Millionen US-Dollar. Sollte man vielleicht nicht allzu viel draufgeben, denn das kann auch nächstes Jahr schon wieder ein bisschen geringer aussehen, je nachdem, wie man dann auch skalieren kann. Ende 21, da wurde das Geld noch nicht aus den Finanzmärkten rausgeflossen ist, als das Geld noch ein bisschen lockerer saß, haben auch manche investiert zu einer Bewertung von 24 Milliarden US-Dollar. Ja, auch zeigt man auch ganz klar, oder man sieht, dass dann auch hier ein bisschen Kursverfall stattgefunden hat. Ein bisschen ist gut. Und Walmart zum Beispiel ist üppig investiert mit 3,5 Milliarden US-Dollar. Das ist schon keine kleine Geschichte. Also Walmart scheint hier auch mit Profiteur zu sein und wollen sich auch gleich in Indien natürlich ein bisschen profilieren und sagen, hier, wir wollen diesen Markt natürlich mitnehmen. PepsiCo investiert zum IPO mit 175 Millionen US-Dollar, auch nicht ganz schlecht. Und Aldi nutzt übrigens in den USA auch Instacart, weil sie keinen eigenen Online-Service aufbauen wollen. Ja, müssen es auch nicht dann machen, brauchen nicht die Kompetenz, sondern können direkt auf die Dienste von Instacart setzen. Und das hilft natürlich hier sehr, sehr stark. Und das finde ich ziemlich gut, ziemlich praktisch. Ich glaube, das wird Instacart hier schon langfristig auch nach oben heben, dass sie eben auch eine ganz andere Kostenstruktur haben, als es vielleicht ein Flink oder auch ein Gorilla zum Beispiel gehabt hatte zu den jeweiligen Zeiten.
Glaubst du, das wird sich durchsetzen?
Hm? Schon, weil manche können nicht einkaufen, manche wollen nicht einkaufen. Okay. Und wenn ich dann frei bin von der Entscheidung, das Thema ist ja, warum manche nicht bei Flink zum Beispiel einkaufen,
ja,
weil die Vielfalt natürlich noch nicht annähernd so groß ist in dieser App, was ich kaufen kann. Klar, es gibt von allem ein bisschen was, aber es sind vor allen Dingen auch immer mal so hochpreisigere Artikel, bestimmte Artikel, die man vielleicht nicht nimmt. Und wenn ich jetzt aber sage, ich gehe durch meinen Laden, immer, also da ist ja das verfügbar, was immer verfügbar ist, dann kann ich das ja auch liefern lassen, weil dann ist diese Hürde auch weg. Und ich glaube, das wird mehr, nochmal mehr Impact für die Leute haben als, ja, vielleicht Alternativen mittlerweile.
Verstehe ich. Machen wir weiter mit dem ARM-IPO?
Genau, gerade schon angesprochen, du hast gesagt, es war positiv. Und tatsächlich ist es auch so, also ARM selber mittlerweile bei 19% in der Zeit, also auch schon wieder ordentlich gestiegen, sprich 61 Milliarden US-Dollar Bewertung, schon ziemlich heavy. Und was ich aber hier spannend finde, ist auch, dass die SoftBank Group ist ja nach wie vor auch ein großer Anteilseigner an dieser Stelle. Und der CEO von SoftBank, Masayoshi Son, sagte gegenüber der CNBC, dass er seinen 90%igen Anteil im Unternehmen behalten werde. Also gemachter Mann, könnte man sagen. Ich möchte es so lange wie möglich behalten, sagte er in einem Interview. Ich bin ein langjähriger Verfechter. Ich wollte 100% von ARM behalten. Der einzige Grund, warum wir herauskommen, also an die Börse kommen und verkaufen, ist, dass ARM ein so wichtiges Unternehmen für die Branche ist. Ich wollte den Anlegern die Möglichkeit geben, an der Aufwärtschance zu partizipieren. Ist
einfach ein Guter.
Ein Wohltäter.
Ein Gebet für den Softbank-Gründer.
Ja.
Mein Wahnsinn. Gott.
Und ja, klar, der Vorstandsvorsitzende René Haas ist natürlich auch voller und auch guter Dinge. Trotzdem, und das ist meine persönliche Meinung, glaube ich, dass diese Bewertung einfach viel zu hoch ist, auch wenn das Unternehmen unersetzlich ist im Moment. Ja, die ganze Welt läuft regelrecht auf diesen Chips, auf den designten Chips von ARM. Und was haben sie für einen konstanten Umsatz von 2,7 Milliarden rund? Ja, das ist natürlich jetzt keine...
Ja. Sie haben eine hohe Marge, 99%. Ja,
sie machen,
99%.
Genau, sie haben einen Nettogewinn von
500. Aber das wird so viele Wettbewerber anlocken.
Ja.
So eine Marge, da kommen die Geier.
524 Millionen US-Dollar Nettogewinn letztes Jahr bei eben genau diesen 2,1 Milliarden
Wahnsinn.
Umsatz. Ist schon gut, keine Frage, aber auf die Bewertung würde ich trotzdem achten.
Und so eine Aktie kann auch immer mal abtauchen. Und wenn man abtauchen will, Marcel, sollte man ein gutes U-Boot haben.
Ja, ein sicheres.
Und anscheinend bauen diese TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems. Und ThyssenKrupp möchte, dass das Marineunternehmen eigenständig wird. Und nun hat Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt, dass der Bund sich an der U-Boot-Werft beteiligen könnte. Finde ich, ist natürlich ein smarter Move, sollten wir hier tatsächlich Technologieführer sein, was wir anscheinend auch sind. Dann macht es natürlich Sinn, dass der Bund irgendwie da mal drin ist, um zu gucken, was da so passiert. Ohne eine Beteiligung des Bundes stünden Arbeitsplätze auf dem Spiel und ThyssenKrupp zählt TKMS nicht zum Kerngeschäft und hat den Bereich daher mehrfach schon zum Verkauf gestellt. Aktuell hat man 6.000 Mitarbeiter. Ich frage mich, warum schlägt hier keiner zu? Warum möchte keiner kaufen, wenn wir Technologieführer sind? Warum scheint es so, dass der Bund jetzt bei Rudis Resterampe hier einfach mal, weißt du, also zuschlägen will. Die Bundesregierung hat angeblich eine Veräußerung an ausländische Wettbewerber inoffiziell faktisch untersagt. In den vergangenen Monaten hat das Management von TKMS bereits mit einer Reihe von Finanzinvestoren gesprochen. Also wahrscheinlich ist es am Ende so, entweder wir entlassen 6.000 Leute oder ihr kauft den Laden.
Genau, hier lässt sich die Politik herrlich an der Nase herumführen.
Ich frage mich dann natürlich auch wieder, was ist am Ende das Kerngeschäft von ThyssenKrupp? Der Stahl der Zukunft? Ich lache mich ja kaputt. Also am Ende wird ThyssenKrupp vermutlich eine Stahlbutze bleiben.
Ja, und wenn es so ein wichtiges Thema ist, dass man es staatlich irgendwie schützen muss, dann wird es ThyssenKrupp nicht verkaufen wollen.
Das ist dann ganz klar. Jetzt gibt es aber ein Risiko. Und das schönste Risiko trägt natürlich immer super gern der Staat. Warum denn auch nicht? Weil er hat ja Geld im Überfluss. Und das kommt ja auch jeden Monat rein durch uns fleißige Steuerzahler. Denn es gibt, ja, Investoren scheuen ja Risiken, ja. Wie das Reh den Jäger. Mhm. Toller Vergleich. Mhm. Und
ähnlich,
ja. In den Büchern des Unternehmens schlummert nämlich etwas. Um wichtige Aufträge zu gewinnen, hat TKMS seinen Kunden zahlreiche Garantien für die Fertigstellung der Schiffe und U-Boote gewährt. Diese summieren sich laut Konzernkreisen auf über 10 Milliarden Euro. Und welcher Finanzinvestor möchte denn etwas kaufen, wo er schon mal ein Risiko von 10 Milliarden Euro hat? Dann darf man noch nicht mal aus dem Ausland kommen. Also kann man eigentlich sagen, kein Finanzinvestor kann so eine Last übernehmen, heißt es aus Finanz- und Konzernpreisen. Damit kommt nun eigentlich nur noch der Bund wieder ins Spiel, denn Deutschland sei nicht nur der wichtigste Kunde, sondern könnte auch als Bürger für TKMS einspringen. Ja. Ein Großteil der Garantien gilt ohnehin, und das ist jetzt das Schöne, für Aufträge aus Deutschland, Norwegen und Israel. Diese Kunden dürften beruhigt sein, sollte die Bundesregierung grünes Licht für eine Beteiligung geben. Weil unser Staat wird immer zahlen. Also du und ich, das Schöne ist, dir gehört bald eine Marinewerft. Können wir dann mal.
Eine ganze.
Also, wunderbar. Unfassbar. Aber ich kann euch sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Warum? Weil mein Flop der Woche, das Top hätte das auch schon ein Flop der Woche werden können. Jetzt, Marcel, hast du mit dem Robin von Nau gesprochen. Sie haben nämlich jetzt die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren. Und bevor ich dich jetzt frage, wie es war, würde ich sagen, springen wir direkt rein in das Interview mit dem Robin.
Genau.
Und dann hören wir uns gleich wieder zu Top und Flop. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
Ja, grüß dich Robin. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wir kennen dich ja schon aus dem Thema Aktienanleihen, aber du hast was Neues mitgebracht. Und Philipp und ich, wir beschäftigen uns ja schon hier und da mal mit dem Thema Private Equity, insbesondere natürlich auch, weil es da spannende Unternehmen gibt. Und ihr habt was zum Thema Private Equity mitgebracht. Kannst du aber erstmal kurz umrunden, was ist Private Equity und wie kann man davon überhaupt profitieren?
Klar, also vielen Dank, dass ich wieder da sein darf, Marcel. Freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Genauso ist es. Also wir haben vor rund 2,5 Wochen jetzt das zweite Produkt bei Now gelauncht, und zwar Private Equity Investments. Der Unterschied, also jetzt zu Aktien, nehme ich jetzt mal als Vergleich, das sagt der Name schon. Also Aktien sind ja public traded, also das ist public equity. Das heißt, du hast ein IPO, du gehst public, jeder kann es über die Börse kaufen, der irgendwie bei einem Broker ist. Und bei Private Equity ist es anders, es ist privat, das heißt privates Kapital. Das heißt, der wesentliche Unterschied liegt darin, dass es keine börsennotierten Unternehmen sind, sondern als Beispiel eure Company oder Now ist auch im weitesten Sinne Private Equity, weil es nicht public über eine Börse gekauft werden kann. Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied jetzt im Vergleich zu einer Aktie.
Okay, und die Vorteile, wenn man jetzt in Private Equity investieren würde wollen, im Vergleich auch zum Aktieninvestitionen?
Also gibt es unterschiedliche Aspekte. Ich bin immer ein Freund, einfach sich die Historie anzuschauen. Also wenngleich man das natürlich nicht für die Zukunft ableiten kann. Also Disclaimer muss ja immer sein.
Genau.
Aber es hat sich gezeigt, dass die Returns im Private Market höher sind als im Public Market. Also sieht man, dass man eine Outperformance hat. Zum Beispiel jetzt bei dem Fund, den wir bei uns anbieten, dem Private Equity Fund. Sie haben vor allen Kosten eine Zielrendite von 20%. Und beim Aktienmarkt geht man immer aus irgendwie von 7-8%, jetzt irgendwie MSCI World. Das heißt, du hast höhere Ertragschancen, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Historie irgendwie reproduziert werden könnte, was man natürlich nicht kann. Und zusätzlich hast du weniger Volatilität. Das liegt zum einen daran, durch das, dass es nicht public listed ist, gibt es nicht immer einen Preis. Also in aller Regel werden die Preise irgendwie einmal am Monatsende oder am Quartalsende festgelegt. Und da gibt es halt auch nicht so viele Schwankungsmöglichkeiten. Jetzt als Beispiel, Apple hat ja ihre Keynote, kommt irgendwie ein neues iPhone raus und irgendwie eine neue Apple Watch, und dann reagieren die Leute eigentlich direkt drauf und siehst du direkt im Kurs. Und bei Private Equity ist es so, da sitzen halt viele Leute aus den Investmentteams zusammen, dann wird halt wirklich evaluiert, wie hoch ist denn der Preis von der Beteiligung, und da geht es auch mehr auf das Fundamentale und weniger irgendwie das Bauchgefühl, also bei den Bewertungen. Und dadurch hast du weniger Volatilität. Wenngleich es natürlich auch schwankt. Das ist eigentlich wie bei jedem Vermögensgegenstand, hast du da Schwankungen drin, aber es ist einfach nicht so schwankungsintensiv. Das sind die Charakteristika.
Okay, und du sagtest ja schon, also quasi auch Risikominimierung, beziehungsweise auch Minderung, beziehungsweise auch wiederum Diversifikation ist ja ein wichtiger Punkt. Wir sagen ja auch immer schön breit streuen, da hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht, gerade auf die langfristige Sicht. Und ihr sprecht aber von einer überlegenen Diversifikation. Und was genau bedeutet das bei Private Equity?
Sehr gute Frage.
Danke.
Also ich finde, der wesentliche Unterschied jetzt gerade, also unser Ansatz nochmal von Now ist es ja, wir wollen Leute empowern, so steht es auf unserer Website, dass wir institutionelle Anleger anlegen können. Und institutionelle streuen eigentlich nicht nur in einer Asset-Klasse, sondern Asset-Klassen übergreifend. Und das, also was ihr richtigerweise die ganze Zeit, ganze oder vorlebt und auch euren Zuhörerinnen und Zuhörern immer nahelegt, ist, dass man im Aktienmarkt sich auch breit aufstellen soll als Beispiel. Absolut Sinn, weil mal ist irgendwie ein zyklischer Titel gefragt, mal ist irgendwie ein nicht zyklischer, irgendwas Defensives wie ein Gesundheitswert gefragt. Durch das glättest du, das heißt weniger Schwankungen. Und unser Ansatz geht noch einen Schritt weiter. Wir sagen, klar, es macht Sinn, im Aktienmarkt diversifiziert zu sein, aber nichtsdestotrotz heißt ja im Aktienmarkt an sich eine Korrelation untereinander. Wir sagen, streu doch Asset-Klassen übergreifend, sodass dass du die Möglichkeit hast, einmal Public Market zu investieren, dann zusätzlich Private Market mit Private Equity. Wir wollen es auch weiter ausbauen. Das ist klar unsere Strategie, dass du zum Beispiel auch in Private Debt investieren kannst, irgendwie in Wild Investments. Und je breiter du Asset-Klassen übergreifend aufgestellt bist, desto weiter nimmt die Schwankungsbreite ab.
Ja, okay, klar, macht Sinn. Und ich meine, ist ja auch, ja, machen wir ja auch im Prinzip, dass wir wirklich alles Mögliche am liebsten von der Immobilie und bis eben jetzt auch zur Aktienanleihe natürlich im Depot haben. Und das macht ja auch dementsprechend Sinn. Es gibt ja auch den Sekundärmarkt. Und kannst du uns kurz abholen, was genau bedeutet das?
Genau. Also wir haben uns jetzt auch bewusst entschieden von einem Secondary Fund, also einen Sekundärmarktfonds. Das heißt keine Ersttransaktionen. Also der Primärmarkt ist, wenn als Beispiel, du hast irgendeine Firma, mittelständisches Unternehmen, einen Maschinenbauer als Beispiel, dann hat der Seniorchef, sitzt irgendwie schon 70, möchte in Rente gehen. Die Kinder haben irgendwie keine Lust auf Maschinenbau, die wollen lieber bei Google arbeiten oder sowas. Und dann sucht er einen Exit und dann steigen oft Private Equity Gesellschaften ein und versuchen die Werte, also einmal irgendwie durch Kapital, irgendwie das Unternehmen weiterzuentwickeln, den Wert zu steigern und es dann weiter zu verkaufen. Und dafür haben wir uns nicht entschieden, sondern für den Sekundärmarkt. Das heißt, wir kaufen, oder wir, also der Fund, den wir bei uns anbieten, der kauft von genau diesen Primärmarktinvestoren die Anteile ab. Das ist aus meiner Sicht gerade sehr, sehr spannend. Zum einen hattest du ja durch Corona eine Delle bei den meisten Unternehmensentwicklungen. Und dann gibt es sogenannte Closed-End-Funds. Das heißt, die haben einen ganz klaren Investment-Horizont. Die sagen, ich investiere jetzt 3 Jahre lang, dann mal versuche ich, gebe mein Bestes, dass die Unternehmen mehr wert sind. Und dann muss ich irgendwann den Exit vorantreiben. Und das ist mein IPO naheliegend, dass irgendwie die Unternehmen dann an die Börse bringst, wenn sie groß genug sind, und so, dass dann monetarisierst dein Investment. Der Markt ist ja etwas eingetrocknet und durch Covid haben viele Unternehmen auch Druck, einen Exit herbeizuführen. Und da kommen dann Secondaries ins Spiel, was ich sehr spannend finde. Das heißt, du hast ein Unternehmen, das eigentlich schon weiterentwickelt worden ist, du hast aus meiner Sicht ein geringeres Risikoprofil, weil du gehst nicht. Also du investierst nicht, deployst das Geld, musst erstmal 6, 7 Jahre warten, bis sich's auszahlt, sondern du bist in dem Zyklus, also die sogenannte J-Curve, sondern du bist in dem Zyklus deutlich weiter hinten. Das heißt, du steigst eigentlich schon in ein etabliertes Unternehmen ein und oft auch zu Discounts, weil der aktuelle Eigentümer Verkaufsdruck hat. Und durch das ist dein Kapital nicht, zum einen nicht so lange gebunden und da ist auch kein so hohes Risiko, weil du weißt, also es muss nicht erst die Unternehmensentwicklung geschehen, sondern du bist schon mittendrin in der Wertsteigerung und das häufig zu einem attraktiven Discount. Das heißt, es ist eigentlich letztendlich wie Primär-Sekundärmarkt vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Also entweder du kaufst aus einer Emission oder dann über den Sekundärmarkt. Das heißt, einfach nur ein bestehendes Investment erwerben und dadurch auch eine Erfahrung der J-Curve.
Ja, okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte in Private Equity investieren, dann hat natürlich der jeweilige an der Börse noch die Möglichkeit, KKR oder irgendwas Ähnliches zu kaufen, aber hat dann natürlich nur die großen Sachen. Und du sprichst ja auch speziell von den kleineren Sachen, wo die überhaupt nicht sichtbar sind für uns, die nur den Markt beobachten. Und wie kann man jetzt bei euch, also bei Now, in Private Equity investieren?
Wir haben da einen Zielfonds der UBS ausgewählt, also der gemanagt wird von der UBS, ein Private Equity Secondary Fund, worauf wir auch bewusst geachtet haben. Das ist eine semi-liquide Struktur. Das heißt, du kannst aktuell monatlich investieren und alle 3 Monate wieder deinvestieren. Das finde ich jetzt gerade für unsere Zielgruppe, das ist auch für uns beide, also jetzt auch persönlich, sehr angenehm zu sagen, mein Kapital ist nicht 6, 7 Jahre lang gebunden. Das zum einen, wie investiert man bei uns? Du gehst ganz normal in die App, die hatte die ja auch gezeigt bei dem Aktienanleihenkauf. Da gibt es noch einen weiteren Tab, der heißt Private Equity. Das heißt, du hast ja auch deinen ganz normalen Feed. Dann gibt es, wie gehabt, unsere Informationen, da ist ein Prospekt angehängt, Kostentransparenz, um das alles offenzulegen. Und das KID, also das Key Information Dokument. Und dann hast du den genau gleichen Prozess. Du kannst immer in tausende Schritte investieren. Also du klickst super easy, confirmst alles. Du hast nochmal eine zusätzliche Angemessenheitsprüfung, weil wir auch für Private Markets dann prüfen, ob die Produkte angemessen sind oder nicht. Also vergleichbar mit den strukturierten Produkten und dann erwirbst du den Fonds. Wie machen wir das genau? Also wenn es technischer auch interessiert ist, du kaufst bei uns nicht direkt das Voranteil, sondern du partizipierst über die Allokation von Bruchstücken an der Entwicklung. Also du wirst 1:1 so gestellt. Das ist auch neu am deutschen Markt. Da haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, für diese Struktur. Wir wollten keine zwischengeschalteten Gesellschaften gründen für die Investments, um da die Losgröße zu reduzieren auf 1.000 Euro, sondern wir wollten ja bewusst keine doppelstöckigen Kostenstrukturen. Das hat für unsere Kundinnen und Kunden auch ein kosteneffizienter und sinnvoller Weg ist. Weil auch wenn jetzt die Rendite sehr, sehr hoch wäre, die künftige, wenn das durch ja, mehrstufige Kostenstrukturen aufgefressen wird, bringt es auch keinem was. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden, der aus unserer Sicht auch sehr transparent ist.
Ja, also es demokratisiert das Thema Private Equity. Das ist eben das Besondere. Und ich glaube, du hast es schon ja jetzt auch mehrfach erwähnt, dass es eben ab 1.000 Euro schon möglich ist. Und das ist eigentlich unüblich, gerade in dem Thema, dass man, ich sag mal, wenn man ja eher in diese Bereiche, die jetzt nicht so liquide offensichtlich erstmal sind, dass man da investieren möchte, dann ist das ja auch wirklich eine Besonderheit. Also ab 1.000 Euro ist richtig, ne?
Genau, das ist
Ja.
richtig.
Okay. Und für alle, die jetzt sagen, ja, klingt schon wirklich sehr, sehr spannend, da würde ich auch gerne investieren, wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man es vielleicht noch einschätzen kann. Also vielleicht eine Tendenz, wo du sagst, wo könnte es in den nächsten Jahren hingehen mit Private Equity? Was ist da eigentlich so der Entwicklungsstand?
Also ich finde es unverändert sehr, sehr spannend, weil es gibt halt unendlich viele. Es gibt also so ein typisches Eisbergbild. Da sagt man irgendwie, ist nur also Public Markets nur die Spitze des Eisbergs, dann irgendwie der Riesenklumpen darunter. Es gibt halt wahnsinnig viele Unternehmen, die nicht börsennotiert sind und auch sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle. Und man kann nur durch eine Partizipation am Private Market halt auch Teilnehmer an der Wertentwicklung oder teilhaben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es ein guter Bestandteil, um sein Portfolio zu diversifizieren. Es kommt immer auf die persönlichen Interessen an, die Risikoneigung. Ich finde, ein Baustein im Private Markets Bereich kann schon sehr sinnvoll sein. Immer Disclaimer, also Historie und die Entwicklung war auch immer gut. Also die historische Entwicklung war immer sehr gut, kann man natürlich nicht fortschreiben. Ich glaube, es wird auch immer mehr in den Retail-Bereich vordringen. Es gibt ja eine neue Regulierung mit ELTIF II, wo auch der Regulator auf europäischer Ebene wirklich einen super Schritt tut, um die Sachen auch von sich aus zu vereinfachen, zu demokratisieren. Einfach, dass so Produkte, gerade Spezialfonds, einfach an Retail vertrieben werden. Und dafür stehen wir auch, und genau mit so Asset Managern, die auch den Schritt mitgehen, ihre Fonds zu umstellen. Genau mit solchen Asset Managern wollen wir partnern, führen wir auch viele Gespräche. Wir stehen ja dafür, auch alternative und schwer zugängliche Investments zugänglich zu machen, einer breiteren Masse. Und ich glaube, auch die nächsten Jahre wird spannend und es wird auch, glaube ich, also künftig, auch auf europäischer Ebene, durch die Erleichterung regulatorisch, wird es in mehr Portfolien landen, als es jetzt in den letzten Jahren gelandet ist.
Okay, cool. Und wenn man jetzt drauf geht und als, ich sag mal, als Anleger, als mutiger Anleger sagt so, Mensch, hier gibt es schon was Schönes, aber gibt es denn noch weitere Auswahl vielleicht demnächst? Ist da was geplant? Sicherlich, ja, wenn man ein Produkt launcht, ist es jetzt nicht gleich ja, das ganze Regal voller Auswahl, sondern es wird natürlich sicherlich etwas weitergehen. Kannst du da schon einen kleinen Ausblick geben?
Ja, kann ich machen. Klar, gerne. Bei uns, steht ja immer im Vordergrund auch die Kuration. Das heißt, wir wählen immer sehr bedacht die Produkte, die bei uns auf der Plattform kommen. Es war auch bewusst jetzt diese Secondary Fonds, auch genau von dieser Bank, weil das aus unserer Sicht ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Wir wollen natürlich auch noch weitere klassische Private Equity Produkte anbieten. Wahrscheinlich nicht nochmal ein Secondary, sondern eine andere Struktur. Da sind wir schon in Gesprächen und ergänzend, gerade im alternativen Bereich, finde ich persönlich Corporate Private Debt sehr, sehr spannend. Also Kredite an Unternehmen, die nicht von der Bank sind, sondern von Debt Funds, finde ich gut. Ich finde Waldinvestments finde ich wahnsinnig spannend, weil ich finde, es ist auch wichtig, irgendwie so einen grünen Bestandteil in seinem Portfolio aufzubauen. Also auch irgendwie, das ist so ein Herzensthema. Das wollen wir auch zugänglich machen. Ist ja gerade schwer. Es gibt einige grüne Funds oder auch irgendwie, also ja, also ESG-Funds. Aber ich finde es auch super, dann, also einmal in Infrastruktur, das heißt irgendwie Green Energy zu investieren, aber auch in Wald, also Aufforstung und sowas, finde ich auch ein spannendes Thema. Und da schauen wir uns sehr, sehr viel an. Und da, ja, more to come. Also da haben wir schon einige Sachen in der Pipeline, wo es auch schon an die Umsetzung geht. Ich denke, der Riesenbeschleuniger wird tatsächlich diese regulatorische Neuerung sein zum 01.01.2024, sodass man da auch mit deutlich mehr Geschwindigkeit weitere Produkte anbieten kann, aber immer nach der Maßgabe, ich würde es mir selber kaufen. Das ist immer so der Anspruch, ich würde es mir auch in mein Portfolio legen und nur so Sachen finden auch den Weg auf unsere Plattform.
Ja, cool. Das ist natürlich super. Skin in the game, wie wir so schön sagen. Ja, vielen lieben Dank für das neue Update, für eure neuen Produkte. Alle, die interessiert sind, können natürlich jetzt in die Shownotes gehen und dann einfach mal kurz auf den Link tippen und sich anmelden. Das Ganze natürlich kostenfrei und einfach. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wenn es was Neues gibt, werden wir voneinander hören.
So machen wir es. Freue mich schon drauf. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Sehr gern. Bis bald.
Genau, das war der liebe Robin. Von Now, sehr, sehr spannendes Thema. Private Equity ist für uns nicht ganz so einfach, weil als Außenstehender kommt man da eigentlich nicht so gut ran. Und so ist es
noch nicht
möglich.
Noch nicht.
Durch unseren Werbepartner Now, dass man da auch mal rankommt und da Zugriff hat auf doch spezielle Investments, die durchaus auch ertragreich sein sollen. Also da werden wir natürlich auch öfter mal drauf schauen. Mein Top der Woche heute ist Tesla. Und ja, irgendwie läuft es doch ganz gut. Man kann sagen, fulminante Kursziel von Morgan Stanley bei 400 US-Dollar heute, also in diese Woche rausgekommen, wo
Hast
ich dachte, was ist denn da
du
los?
Du die Story gelesen zu diesem Analysten, der dieses Kursziel rausgedonnert hat, dass er erst bei 250 Dollar war das Kursziel. Weißt du, wann er das rausgerufen hatte? Anfang des Jahres. Nachdem das erreicht wurde, hat er gesagt, im Juni, naja, ich bin mir jetzt nicht sicher und eigentlich sind die Messen gesungen. Aber jetzt, diese Woche.
Hat es ja mal mit beschäftigt,
FOMO.
Hat
ein paar gekauft. Los, rein, also, Leute.
Richtig albern. Also, wie immer, gebt nicht so viel auf die Analystenkommentare. Das sind erstens Einmaleffekte an einem Tag, wenn es dann doch mal so extreme sind, wie jetzt in diesem Falle. Und natürlich ist es jenseits von Gut und Böse, da auch die Bewertung so enormst nach oben zu setzen. Ja, er wird seine Begründung haben, aber wie gesagt, wir als private Anleger sollten uns da vielleicht nicht so sehr leiten lassen und schon gar nicht FOMO bekommen, nicht aufgrund eines extremen, orbitanten Kursziels. Aber da, also wie gesagt, darauf geben wir natürlich nichts. Trotzdem ein Meilenstein und deswegen mein Top der Woche. 1 Million Fahrzeuge in 13 Monaten wurden jetzt in China hergestellt von Tesla. Das ist ein neuer Meilenstein für Tesla selbst, denn es war auch das 2. millionste Fahrzeug von der Gigafabrik aus China. Und das ist doch ein Erfolg. Also man sieht, dass auch die Produktion wächst. Das neue Model 3 wurde präsentiert. Die EU-Förderung fürs Ladenetz hat man mitgenommen. Also auch da nochmal schön Kohle eingesteckt für die Nachhaltigkeit. Und die Aktie trotz den Shortsellern. Denn es ist, zum dritten Monat in Folge die meistgeschortetste Aktie.
Ehrlich?
Tesla unter anderem, also in dem Big-Player-Bereich zumindest. Und was man eben auch jetzt sagen muss, währenddessen VW jetzt zum Beispiel schon überlegt, Stellen abzubauen in Zwickau, weil man dort ja das Elektrowerk hat mittlerweile. Man hat das ja komplett umgestellt auf ID3 und so. Ja. Also alles, also auch der Born von Cooper.
Man sieht ihn auch nicht so oft.
Man sieht ihn nicht oft, weil halt auch keiner kauft aktuell. Das ist genau das Thema. Und deswegen die Produktion relativ am Rande. Deswegen stehen hier Stellenabbau ist denkbar. BMW stellt eine neue Klasse vor, die 2026 kommen soll.
Ja.
Also über Geschmack kann man sich natürlich streiten, aber das ist auf jeden Fall von der Praxis her, von einem praktischen Auto wahrscheinlich auch weit entfernt, wahrscheinlich auch zu einem enormen Preis. Es sieht aus wie ein Konzept-Car. Ich glaube nicht, dass das so auf den Markt kommen wird. Egal, sei dem auch hingestellt. Und wenn es dann 700 Kilometer fährt, 2026 ist es auch noch leider Gottes 3 Jahre hin. Insofern, Was soll da noch kommen? Ich bin gespannt, was sich da noch so tut. Und ich hoffe, dass die Wende hier auch mal von VW und BMW und Mercedes und Co. auch relativ schnell mal kommt.
Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und wir haben es einmal kritisiert, dass tatsächlich die Mobilfunkbetreiber immer in Auktionen sich bewerben müssen, gegenseitig überbieten müssen. Und jetzt plant die Bundesnetzagentur eine Revolution. Und ich bin mir sicher, Sie hören diesen Podcast. Weil die Telekom, Vodafone und O2 sollen sich im Gegenzug für die Verlängerung verpflichten, ihre Netze weiter auszubauen, zu investieren. Dem Bund entgehen tatsächlich hohe Einnahmen, ist doch aber gar kein Thema, weil das kommt man mit ThyssenKrupp, Marine, U-Booten definitiv wieder rein. Grund für die Entscheidung ist, dass das zur Verfügung stehende Spektrum vermutlich nicht für 4 gute Netze ausreicht. Bisher werden die Frequenzen von 3 Betreibern genutzt. An einer Auktion über die Nutzung ab 2026 hätte nämlich auch 1&1 als Neueinsteiger teilgenommen. Der Vorschlag der Bundesnetzagentur durchläuft nun verschiedene Konsultationsverfahren, in dem sich die Marktteilnehmer zu Wort melden können. Entscheiden wird alles Anfang 2024. Im Gegenzug für die Verlängerung sollen sich Telekom, Vodafone und Telefonica, wie gesagt, dazu verpflichten, ihre Netze in dünn besiedelten Gebieten und an Verkehrswegen zu verbessern. Wir wollen die bessere Mobilfunkversorgung im ländlichen Raum ins Zentrum unserer Auflagen stellen, sagt Behördenchef Klaus Müller. Und das finde ich gut.
Ja,
absolut. Also einfach, Herr Müller, schön, dass Sie diesen Podcast hören. Folgen Sie uns auch gern auf Instagram.
Ja, absolut. Eine tolle Entscheidung und eine wichtige Entscheidung, denn es geht nicht darum, um hier mal einmal irgendwelche Frequenzversteigerungen hier mitzunehmen. Und das bringt dem Staat am Ende zwar erstmal Geld auf den ersten Blick, aber eben tatsächlich das Wichtige ist ja, die Infrastruktur zu stellen, dass wir wettbewerbsfähig sind und so weiter. Also das kann man ja immer wieder nur wiederholen, gebetsmühlenartig, dass wir hier eh schon kein attraktiver Standort sind für die Wirtschaft. Und wenn es dann auch noch am Netz scheitert, dann liegt das nicht daran, weil die Mobilfunkunternehmen hier überall sparen, sondern weil sie vorher halt mal einen Milliardenbetrag schon an den Bund überweisen mussten, nur damit sie überhaupt was bauen durften. Also ist natürlich katastrophal gewesen, der Zustand. Und ich bin glücklich darüber, über diese Nachricht, dass es jetzt hoffentlich aufgeweicht und auch anders vonstatten geht. Mein Flop der Woche ist mal wieder 3M. Was ist passiert? Die Aktie verliert 5%, nachdem der CFO gesprochen hat.
Eieieiei.
Genau, denn es gibt natürlich jetzt endlich das Ende dieser Klagen. Wir haben es öfter angesprochen und es gibt hier so eigentlich schon ein bisschen Sonne am Horizont, aber dann doch nicht. Da ziehen wieder Wolken auf, denn 3M stehe 2024 vor einem langsamen Wachstumsumfeld. Konsumenten fokussieren sich auf die Basiskonsumgüter und Erlebnisse, also nicht auf die Produkte von 3M. Elektronik- und Verbrauchersegmente sind im Q3 auch vor starken Hürden, also auch da rechnet man nicht wirklich mit Zuwächsen, sondern eher mit dem Gegenteil. China belastet weiterhin und auch der Rückgang in China ist weiterhin erkennbar für 3M, also in dem China-Geschäft, was sie selbst tätigen. Und der Turnaround, denke ich, wird hier weiterhin vertagt, ganz einfach deswegen, weil es noch kein Licht am Horizont gibt. Und die Börse preist die Zukunft ein. Und wenn die Zukunft kein Wachstum vorsieht, weder beim Umsatz noch bei Gewinnen, dann heißt es hier keine Erholungsbewegung. Also abwarten. Vielleicht pendelt sich dieser Kurs einfach unterhalb. Und vielleicht gibt es einen Boden, das ist ja schön und gut. Wenn er sich hier über ein Jahr hinzieht, wäre das ja erstmal ein Erfolg. Also sprich ein Ende des Abwärtstrendes, also nachhaltiges Ende. Insofern abwarten, an der Seite stehen. Ich glaube, das Geld muss man jetzt nicht dort parken. Ich glaube nicht, dass es so schnell da auch wirklich irgendwas für einen macht. Abwarten und wenn hier doch mal wieder ein bisschen mehr Wachstum da ist, kann man immer noch ganz easy reingehen.
Ich freue mich, weil ich bin mir sicher, ich werde meine Wette gewinnen, meine Spekulation, dass sie die Dividende kürzen werden. Ja, das wird also spannend. Irgendwann ist doch hier mal das Ende. Wirklich. Also
schauen wir mal.
Wirklich. Wo kein Ende ist, ist bei meinem Flop der Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch, geht raus an die Deutsche Bahn. Die Pünktlichkeit fällt auf den niedrigsten Wert im laufenden Jahr. Und was wäre die Deutsche Bahn? Sie wäre nicht die Deutsche Bahn, wenn sie nicht mindestens einmal im Jahr unser Flop der Woche wäre.
Ist vermutlich, ne? Das vermutlich, war schon öfter, denke ich, ne?
Ich glaube, es ist der häufigste.
Ja.
Naja.
Rote Laterne.
Der August war für den Fernverkehr in Deutschland der bislang unpünktlichste Monat. Hauptgrund für die vielen Verspätungen sind Baustellen. Fahrgäste im Fernverkehr der Deutschen Bahn mussten im August besonders geduldig sein. Lediglich, was denkst du? Hast du schon gelesen?
Nee.
63,4% der ICE und IC-Züge waren pünktlich.
Stark.
Hauptgrund für die niedrige Quote bleiben die vielen Baustellen auf den an vielen Stellen sanierungsbedürftigen Schienennetz. Nach wie vor müssen laut Bahn fast 70% aller Fernzüge durch mindestens eine Baustelle fahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Könnte man ja sagen, immerhin ist passiert was in der Infrastruktur. Es wird gebaut und verbessert. Das wäre ja vielleicht schon mal positiv zu erwähnen, aber kann natürlich trotzdem nicht bei den Preisen dann auch irgendwo das Ziel sein, in dieser Prozentzahl rumzudonnern. Anders muss man auch sagen, wie viel Prozent der Züge, ICE und auch IC-Züge, wären oder sind insgesamt erfolgreich. Ich glaube, diese niedrige Zahl würde ich gerne mal wissen. Das heißt, erfolgreich im Sinne von, die Klimaanlage fällt nicht aus. Das Bordbistro ist da, die erste Klasse bleibt am Zug, das WLAN ist verfügbar und dann noch pünktlich. Ich glaube, wenn man mehrere Kriterien hier einführt, wird diese Zahl so klein, dass es echt Angst
macht. Ich fahre ja manchmal Bahn und jetzt kannst du bei der Bahn ein Zusatzabteil in der ersten Klasse buchen, wo du so für dich bist. So ganz alleine, kleine Kabine. Und ich sage, geil, mache ich. 15 Euro zahle ich mehr, habe ich meine Ruhe, kann ein bisschen Meetings machen.
Und dann?
Sagen die, danke, dass sie bereit wären. Wir haben das aber gar nicht. Wir wollen nur gucken, wie hoch die Bereitschaft ist, dafür zu bezahlen.
Das gibt's nicht.
Ehrlich? Doch, ich zeig's dir nachher.
Ach so, unglaublich.
Es ist kein Witz.
Das ist eine Band. Ja, krass. Hut ab.
Ekelhaft.
Ja,
super. Kommen wir
stark
zu einer Rallye, die vielleicht fährt, vielleicht auch nicht. Wir haben jeweils drei Unternehmen mitgebracht für die Investmentideen für die Jahresendrally. Ich habe tatsächlich noch gar nicht geschaut, was du mitgebracht hast. Soll ich anfangen?
Fang du an.
Die allererste Aktie. Und ich gehe jetzt heute hier gar nicht fundamental ran, weil fundamental, klar, kann man sich darauf verlassen, auch auf Charttechnik etc. Aber ich glaube, kurzfristig ist hier einfach auch immer viel Fantasie und die Fantasie soll ja bis 31.12. aufgehen. Und deswegen die erste Aktie, die ich hier in den Raum schmeiße, ist die HHLA-Aktie. Weil ich glaube, hier kommt es zum Bieterkampf. Hapag-Lloyd wird sich nicht in die Fänge von MSC begeben. Wie würde ich jetzt vorgehen? Persönliche Wunschrendite festlegen. Geld nehmen, was man wirklich verpulvern kann, was man auch verlieren möchte. Vielleicht so viel, wie man zu Weihnachten von der Verwandtschaft geschenkt bekommt. Das investieren, da könnte man sich sozusagen selber hedgen.
Ja.
Achtung, natürlich hohes Risiko. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier noch ein paar Prozente drin sind. Aber Gier frisst Hirn, Leute.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo steht die HH?
Ja, bei 17
irgendwas. LA-Aktie heute. Heute ist sie gerade mal nur 2,44% hoch, ja. Sie hat aber schon in den letzten 5 Tagen 61% gemacht. Also ich wäre hier vorsichtig.
Ja,
aber absolut. Ich glaube, wenn man hier wirklich spekulieren will, schnell reich werden und das wollen wir mit der Jahresendrally.
Ja, aber ich finde es
könnte schon die HHL-Aktie
so dumm finde ich das gar nicht.
Ach, weil, danke.
Ja.
Ist selbst ja auch nicht 6 dumme Ideen für die Jahresendrally.
Hast du recht, aber ich meine jetzt dumm im Sinne von, dass es hier ist schon. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich sogar, dass es höher geht. Einfach aufgrund dessen, dass dieser Bieterkampf losbrechen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hapag-Lloyd hier wirklich auch ein höheres Angebot machen wird. Einen neueren Deal. Der nächste wird kommen und will das auch haben. Dann geht es hoch und dann wird es sehr, sehr spannend bis Ende des Jahres. Oder auch darüber hinaus natürlich.
Ja.
Und ich glaube, du hast hier einen echten Punkt für eine Art Trade. Ja, wenn man so möchte, Nachrichten-Trade. Und ich glaube, das ist machbar. Und deswegen sage ich ja gar nicht so dumm, weil wir sind ja keine Trader. Wir sagen ja selber, dass
wir sind ja nur Aktienbuddies.
Genau, Aktienbuddies, die langfristig anlegen wollen. Und insofern sind wir beim Trade
dann natürlich manchmal auch dumm. Wünsche ich mir von dir, dass du jetzt 1.000 Euro live investierst.
Ja, sofort in die HALA.
In MSC.
In MSC, sofort. Ja, einfach um den Wettbewerb ein bisschen anzufachen.
Und in Hapag-Lloyd.
Beide und einfach.
Da kann ich nur gewinnen
und nie verlieren. Das ist der Knaller. Meine erste Aktie heute als Investmentidee für die Jahresendrallye ist die Aktie von Roche. Und sie
also jetzt nicht die Schokokugel.
Nicht die Schokokugel.
Nicht die Rocher, ja.
Also Ferrero ist nicht mit drin.
Ja.
Na, leider. Also Ferrero wäre auch spannend, aber in dem Fall ist es tatsächlich eher der Pharmakonzern aus der Schweiz. Die haben nämlich diese Woche ihre Prognose bekräftigt und man befürchtete ja oder der Markt befürchtete, dass es Einbußen gibt bis 2026, weil hier einige Patente auslaufen und das ist auch der Fall. Und zwar wird der Umsatz mit den auslaufenden Patenten in der Pipeline um 7,7 Milliarden Euro zurückgehen, aber gleichzeitig werden neue Projekte 16,1 Milliarden einbringen. Und das finde ich ziemlich spannend, weil hier hat man dann doch de facto ein Wachstum. Es sind 11 Projekte in der Pipeline, in der letzten Phase vor der Zulassung.
Also Phase 3.
Phase 3, genau. Und hier sind auch gute Daten da. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß. Das Management rechnet damit, dass die meisten davon auch an den Markt gehen. Und deswegen hier die Prognose auch auf mittelfristiger Basis eigentlich sehr erfolgreich. Darüber hinaus gibt es noch insgesamt in den kompletten Konzernen, also mit den 11 Projekten sind es 96 Projekte, die sie in der Pipeline haben, mit 96 Wirkstoffkandidaten und Medikamenten. Das heißt, hier ist natürlich auch danach noch, darüber hinaus, was man jetzt noch nicht so gut einschätzen kann, auch noch was ja, dabei, wo man sagen kann, hier herrscht noch Fantasie. Die Roche-Aktie enormst runtergekommen, muss man einfach auch so festhalten. Die Bewertung in meinen Augen gar nicht mehr so üppig. Und ich glaube, mittlerweile eine schöne Chance, hier auch mal einen Einstieg zu finden. Klar, der Abwärtstrend sollte noch brechen. Darauf warte ich persönlich auch.
Willst du einsteigen?
Ich möchte einsteigen. Ich bin hier sehr, sehr nah dran. Also nicht, dass ich es gemacht habe schon, sondern es ist so, dass ich hier das noch beobachte. Aber ich glaube, dass wir genauso auch bei Pfizer übrigens, wo ich hier eine gute Chance sehe, gerade einfach auch ein gutes Schnäppchen so aller Value-Wert mit einzusacken. Und dann natürlich ein ordentliches Unternehmen, sogar mal eins aus Europa,
wenn man da so will. Muss ich mal sagen, Marcel, gar nicht so eine dumme Idee.
Ja, danke. Ja, wenn wir weiter so machen,
also keine dumme Ideen. Ich glaube, dass einige schrecken natürlich auch tatsächlich ab, dieses Thema Schweizer Aktien, Quellensteuer. Aber wir wollen ja langfristig hier sein mit schlauen Ideen und deswegen, Marcel, schlaue Idee.
Ja,
danke. Blendet das einfach aus.
Ja,
also wir machen das seit Jahren bei Air Liquide und Air Liquide, ihr hört es ja auch immer beim Depotrückblick, die kommen immer mehr, es gibt gratis Aktien. Man sollte sich nicht wegen einer Quellensteuer abschrecken lassen von einem Investment, richtig?
Ja, auch bei höheren Gebühren, wenn es dann um richtig langfristige Investitionen geht. Ich meine, klar, wenn ich angenommen, ich würde noch Telefonanrufe machen für einen Kauf zum Beispiel und würde dann 20 Euro zahlen, hätte aber ein Investment von 1.000, dann ist das zwar erstmal blöd, aber es wird sich langfristig trotzdem lohnen.
Ich möchte das kurz sagen, du weißt ja, mein Sohn ist auf der Welt.
Das stimmt.
Und wir haben ja gleich investiert.
Ja.
Der Großvater hat Geld überwiesen und wir haben gleich investiert. So, jetzt kostet der Sparplan 1,5% Gebühren, ja? Wir haben einen Anteil investiert und machen jetzt monatlich noch 50 Euro weiter. Wenn man das jetzt hochrechnet, 47 Jahre und die 1,5% Gebühren bleiben, ja, dann hat er ungefähr eingezahlt 40.600 Euro. Von 40.600, 1,5%. Leute, sein ganzes Leben lang 600 Euro Gebühren. Worüber reden wir, ja?
Das kostet manch kleiner Vertrag irgendwo, also, eine Rentenversicherung oder sowas, ne?
Da muss man egal. Ich bring dir jetzt noch eine schlaue Idee mit.
Oh ja, dann bin ich ja gespannt.
Die zweite Aktie. Enphase Energy.
Ah,
warum?
Überrascht mich nicht.
Insider haben aktuell gekauft. Die Aktie war historisch gesehen doppelt so hoch bewertet. Und wir haben ja jetzt diese neue PV-Förderung in Deutschland. Und ich glaube, weltweit wird es immer mehr und mehr auch zur Förderung kommen. Man möchte die Leute motivieren, mehr und mehr, ja, einfach auch PV-Anlagen sich aufs Dach zu setzen. Und laut den Elektrikern, mit denen ich gesprochen habe, ist Enphase hier Marktführer, Technologieführer. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in der Enphase-Aktie bis zum Jahresende doch noch ein bisschen was drin ist. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist keine steile These. Klar, nach unten kann es noch ein Stück gehen. Ich meine, die 109 Dollar sind durchaus denkbar. Allerdings auch die Unterstützung bei 118 Dollar ist jetzt getroffen oder nahe getroffen. Etwa 122, die 4 Dollar sind es dann jetzt auch nicht das, was jetzt fett macht, gerade auch auf diesem Hebel. Und ja, klar, der Abwärtstrend, der ist zwar noch intakt, aber jetzt ist man natürlich an einer gewichtigen Unterstützung. Wenn die hält, alles cool, dann kann das durchaus ein sehr, sehr interessanter Trade auch werden, auf kurzfristige Sicht, natürlich auch aus langfristiger Sicht ein schöner Einstieg für ein Buy and Hold, für einen Markt, der sehr gut ist. Natürlich bin ich gespannt jetzt, ob diese Unterstützung hält, aber das ist echt noch nicht wirklich sagbar, ne? Also nur, weil das jetzt 2 Tage gehalten hat, heißt das nicht, dass es nachhaltig dort an dieser Zone aufhört. Bin aber bei dir. Ich hätte sie, wenn du sie nicht genommen hättest, auch mitgebracht für eine Jahresendung.
Vielleicht, muss man auch ganz klar sagen, ich bin noch nicht investiert. Bist du investiert?
Ich bin investiert, aber warte ja auf den zweiten.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht nächste Woche hier eine ganze Position aufzubauen.
Okay. Ja, weil ich will ja noch die zweite Hälfte rein und da habe ich dann natürlich noch.
Also wir sagen das jetzt vielleicht, deswegen beachtet unseren Disclaimer, findet ihr auch in den Shownotes.
Genau, wo ich nicht den Disclaimer anschmeißen muss, ist meine nächste dumme Idee, und zwar Casella Waste Systems. Und das Thema Abfallgebühren und so, das ist ja etwas, was im Markt eigentlich relativ schwach gelaufen ist im letzten Jahr. Also man hat hier eine echte Stagnation gesehen und das war auch normal, weil die Aktien sind sehr gut gelaufen, egal ob man Waste Management, Republic Services und so weiter und so fort mit hernimmt. Und vor allen Dingen hat sich jetzt herausgestellt, dass die Abfallgebühren mit der Inflation mithalten konnten. Man hat also hier auf der einen Seite Kosten sparen können, auf der anderen Seite Preise natürlich erhöhen können. Was bleibt dann anders übrig, als sie zu bezahlen? Und am Ende des Tages sind sie da sehr, sehr robust, weshalb auch die Bewertungen natürlich immer relativ üppig sind.
Wahnsinn, warum ist die so teuer? Ich sehe hier einen KGV von 73.
Ja, die KGVs sind wahnsinnig hoch, aber wird dem zugebilligt. Und die Casella ist tatsächlich historisch genauso lange hoch bewertet, wie es eben auch andere in dem Sektor sind. Und sie sind eben da auch sehr, sehr robust, das muss man sagen. Und man kann auf Waste Management setzen, man kann auf Republic Services setzen, kein Fehler, alles gut. Ich würde Casella Waste Systems mitbringen, weil sie noch nicht diese Erholungsbewegung gemacht haben wie die ersten beiden. Wo man dazu sagen muss, Republic Services und Waste Management haben wohl am meisten Preiserhöhungen durchsetzen können. Casella Waste Systems ist auf Platz 3 und kann hier, ich sag mal, auch davon profitieren und wird sicherlich auch weiterhin natürlich mit dem Thema Abfall und Co. stark dran Gewinne machen. Und ich glaube, da hätte man hier noch eine gute Variante für eine Aktie, die noch nicht so hochgerutscht ist wieder, also die das schon eingepreist hat.
Coole Idee. Zu guter Letzt. Disney.
Okay.
Die Magie von Weihnachten wird kommen. Die Leute werden wieder Spielzeug kaufen. Die Star Wars Serie Ahsoka, mega. Ich habe sie jetzt auch schon gesuchtet, alle Folgen, die es bisher gibt. Und es soll ja noch eine Dividende geben und das wird wieder einige Investoren anziehen, wenn die Dividende auch noch bekannt gegeben wird. Das war's schon.
Ja, also Disney, klar, im Abwärtstrend nach wie vor, muss man ein bisschen aufpassen, wann man dann einsteigt. Aber ja, ich glaube, langfristig irgendwann wird auch hier der Turnaround kommen. Ein starkes Unternehmen. Und ich glaube, da wird man nicht wirklich großartig dran vorbeikommen. Und ähnlich aus dieser gleichen Schublade der Qualitätsunternehmen, ja, würde ich heute noch LVMH mitbringen. Nicht nur, weil man damit indirekt in Birkenstock investieren kann, sondern eben auch, weil sie super runtergekommen sind. Ein Vorbildschart. Diese Aktie kommt von den Hochs runter, fällt auf die alten Zwischenhochs, also von zuvor die Allzeithochs und korrigiert dort schön aus, nimmt jetzt wieder Fahrt auf und kann auch schnell mal wieder nach oben ausbrechen. Und dann hat ja jetzt jeder, und das haben wir jetzt auch mal gesagt, die Chance, endlich bei LVMH reinzukommen, denn es ist nachweislich sehr schwer, dies zu tun. Und wer die Chance mal nutzen wollte, der sollte jetzt mal so ein bisschen auf der Lauer liegen.
Jetzt brauchen wir auf der Mauer, auf der Lauer. Liegt noch eine Spekulation von dir? Wir brauchen noch eine.
Ja, ganz einfach. Arm wird deutlich geringer.
Haben wir das nicht schon?
Ach so, kann sein.
Ja, warst du schon. War unter 50 Milliarden Market Cap. Folge 202.
Ja gut, das kann ich natürlich jetzt nicht toppen mit dem Gleichen. Dann lass mich ganz kurz überlegen. In der Zeit kannst du vielleicht schon mal die Zahltage der nächsten Woche.
Die Zahltage? Ja, natürlich.
Hol mal die Zahltage. Ich denke mal drüber.
Kein Problem. Dann machen wir jetzt als erstes den Ausblick und die Zahltage. Also, Zahltage nächste Woche Montag. Badabababa. McDonald's. Sehr schön. Dann geht's weiter. Duke Energy am Dienstag. United Health. Linde. L3 Harris. Skywork Solutions. Das grüne Unternehmen Shell. Am Mittwoch geht's weiter mit Equinix. Dann Eni. Dominion Energy. Electronic Arts. Old Dominion Freightline. Am Donnerstag. Qualcomm. Die HSBC. Rio Tinto. Am Freitag Lockheed Martin, BlackRock, Richmond, Glencore, BP, Waste Management. Das war's eigentlich schon. Hast du jetzt was? Sonst gucke ich nochmal schnell in unser Wikifolio.
Instacart.
Instacart
höher liegen mit der Bewertung am Ende des Jahres als zum IPO, also als die 7,8, um das mal namentlich jetzt. Ne? Der Börsenwert, der angestrebt ist, sind 7,8 Milliarden Dollar. Ich glaube, sie werden über 10 Milliarden Dollar aufs
Mehr
Gewicht bringen.
Mehr als 10 Milliarden Dollar. Planst du einen Einstieg?
Nein. Aber ich glaube schon, dass das klappt. Das wäre eine Spekulation. Ich bin nichts gegen in the Game, diese Spekulation vielleicht noch als Disclaimer hinweisen.
Wie ist es denn jetzt hier bei dir mit
Quartalzahlen?
Mit Quartalzahlen.
Ja, schön, dass du ansprichst, aber diese Woche war halt Oracle, vielleicht noch kurz zu erwähnen, also waren tolle Zahlen. Der Ausblick nicht ganz so bravourös wie erwartet, aber das ist wirklich meckern auf super hohem Niveau. Die Aktie 11% im Minus, naja, halb so wild. Ich glaube, wer da eine Chance sieht, kann da vielleicht auch rein, wenn er die Bewertung hinnehmen möchte.
Dann
AutoZone am Dienstag mit Quartalzahlen, am Mittwoch General Mills, FedEx am
Ganz
Mittwoch.
Ganz kurz, ich muss gucken, wo stehen wir in unserem Wikifolio? The Future Starts Now.
Guter Punkt.
Wie schaut's hier aus? AutoZone, haben wir es geschafft? Sind wir im Plus?
Und
ja!
Trommelwirbel.
3,7%. Wir haben nur noch eine Aktie im Minus.
Nasdaq.
Oh, mit 16,8. Das wird schwer.
Das wird noch hart.
Ja, das wird, also Link dazu gibt's natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Aber ich vermute, es wird das Beste, was wir je hatten.
Ja. Ich glaube, das wäre, was wir auch rückblickend dann sagen können. Das war das
es
Beste,
wird das was Beste, wir ja, was wir je hatten. Nein, also ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, genau. Quartalzahlen, so ja, viel ist ja auch nicht mehr. Ja gut, Donnerstag noch Factset, aber das ist vielleicht jetzt auch eher eine Randnotiz. Ich würde sagen, wir haben es soweit. Die Aktienbuddies.
Hallo, Investmentidee.
Ja, haben wir doch schon 6 gebracht. Hast du noch eine Überraschung.
Leute, oder möchtest du bis nächste Woche warten?
Nee.
Hast du sonst noch eine außer die 6, die wir mitgebracht haben?
Nein, gleich die, du mit gleich mitgebracht hast. Komm.
Dann.
Ich bin gespannt.
Mach die Augen zu.
Okay.
Bitte.
Okay. Oh Gott, fühlt sich schon mal nicht gut an.
Lass die Augen zu.
Oh Gott.
Ich gebe dir jetzt diese.
Sehr spektakulär.
Hier, mal, halt mal die Hand nach vorne.
Ja.
Hier.
Warte. Oh, okay.
So.
Also kalt ist es definitiv.
War soll ich es dir noch aufmachen?
Kommt drauf an, was ist.
Warte, ich mach's dir auf.
Okay. Oh, das klingt schon mal gut.
So.
Ja.
Das ist Stroh 100.
Ja, geil.
Klasse. So, warte, ich gebe dir die offene.
Warte, ich hab's nicht.
So, jetzt. Ja. Jetzt.
Okay.
Und jetzt trink mal.
Oh Gott, ist das schon richtig hier?
Du kannst ja mit beiden Händen anfassen. So. Und sag mir, wie es schmeckt.
Ja, gute Frage, ne?
Mhm. Also, tasting. Soll ich dir jetzt sagen?
Ja, bitte.
Irgendwas Future Inspired Flavored with AI. Das hat eine KI nämlich erstellt, dieses Getränk von Coca-Cola.
Ach, krass. Okay, Zero, ja.
Wie schmeckt es? Beschreib's mal, ich nehme jetzt auch einen Schluck.
Ja, also es ist Zero, schmeckt man definitiv. Keine bezahlte Werbung vielleicht an dieser Stelle. Ja,
Bah! Was ist denn da?
Jetzt kommen die Highlights. Also so gut. Was ist das schöne Werbung?
Was schmeckst du?
Gut, für nicht bezahlt.
Ich schmecke, dafür. Ich bin glücklich, dass ich Pepsi-Aktionär. Ich schmecke so ein bisschen Vanille. Pfirsich.
Mhm. Ja. Ja, tatsächlich.
Ne? Vanille, Pfirsich?
Vanille, Pfirsich und ja, klassischen Zero-Geschmack halt.
Wow. Ich weiß jetzt nicht, hier steht Limited Edition 3000. Gibt es nur 3000 Stück davon?
Ja.
Da muss ich diese dritte Dose wahrscheinlich einfrieren.
Ja, einfrieren. Genau, machst ein Eis draus.
Würdest du jetzt in Coca-Cola nach diesem Getränk, also wird dieses Getränk die Branche aufmischen?
Ich denke, es gibt auch Menschen, die wird das schmecken. Aber ja, also ich glaube, Coca-Cola ist immer generell ein sehr, sehr gutes und kluges Investment. Vielleicht ist das jetzt nicht das, was das Unternehmen aufs nächste Level hieven wird. Steile These. Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Mhm. Ah, geht nicht mehr. Das geht nicht auf. Das kann man nicht zumachen. Oh,
naja, egal. Bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von MVI. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.